Welcome to my G spot.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und wir befinden uns in meinem G-Spot, meinem allerliebsten Ort auf der ganzen Welt, denn hier möchte ich mit euch über alle möglichen Themen sprechen, die mich und euch sicherlich auch interessieren. Das sind Themen wie Freundinnenschaften, Feminismus, Sex, Beziehungen und so weiter. Eigentlich sind alle Themen erlaubt. Ich möchte vor allem Tabus brechen. Und ich werde hier nicht sitzen und einen Vortrag halten, sondern habe Gespräche mit GesprächspartnerInnen. Das sind unter anderem ExpertInnen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Freundinnen, alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Also, let's go! Wie immer starte ich mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. In der Grundschule wurden wir Kinder gefragt, was wir mal werden wollen. Mädchen sagten am häufigsten Tierärztin, Lehrerin, Schauspielerin oder Sängerin. Jungs, Feuerwehrmann, Polizist, Pilot oder Fußballprofi. Ziemlich klare Unterteilung. Da spielt sicherlich Erziehung eine große Rolle, die Sozialisierung generell, die uns vermittelt, wer unsere Vorbilder sind. Fußballer sind laut meiner Wahrnehmung medial die mit am meisten gefeierten Männer. Vor allem mit der EM sind sie in unserem Alltag fest verankert. Aber was verkörpern sie wirklich? Welche Eigenschaften treten bei den Spielern medial besonders hervor? Viele Normen und Verhaltensweisen in dieser Sportart haben eher negative Auswirkungen. Aggressivität, extrem kompetitives Verhalten, Dominanz, Macht, Sexismus, Frauenfeindlichkeit und Homophobie fallen mir als erstes ein, wenn ich an die negativen Seiten des Sports denke. Diese toxischen Männlichkeiten sind natürlich nicht nur Fußballern zuzuschreiben, es ist das ganze System Fußball, das das verstärkt und auch fördert. Aus Fußballern mit Vorbildcharakter werden unantastbare Idole, die auch, wenn sie Gesetze brechen und Grenzen massiv überschreiten, ungestraft davonkommen. Positive Vorbilder in diesem Sport sind eher rar, doch es gibt sie. Sie geben mir Hoffnung, dass wir in unserer Zukunft die schädlichen Aspekte der toxischen Männlichkeit bekämpfen können. Ich freue mich heute, mit einem dieser Vorbilder, der eine moderne Männlichkeit ausstrahlt, sprechen zu können. Er ist einer der bekanntesten jungen Fußballspieler Deutschlands. Nicht nur, weil er fantastisch für Hertha BSC spielt, sondern auch, weil er weit darüber hinaus versucht, Fußball zu einem inklusiveren Sport zu machen. Mit seiner Präsenz traditionelle Genderstereotype herausfordert und für eine neue Generation junger Männer steht, die es besser machen wollen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Willkommen, Fabian Reese.
Dankeschön für die schöne Anmoderation. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Oh, sehr schön. Wie geht es dir heute?
Ja, ist eine häufig gestellte Frage.
Ja.
Ich glaube, man antwortet sehr häufig einfach gut und dir.
Ja.
Aber heute geht es mir wirklich sehr gut und ich freue mich sehr, hier zu sein und habe gerade Urlaub bzw. fußballfreie Zeit. Von daher sehr schön.
Voll gut. Okay, das freut mich. Aber ich stimme dir zu. Ich bin auch eine Person, die schnell mal mit ja gut antwortet, vor allem wenn man sich nicht so nahe steht, oder? Dann ist es fast schon so wie so eine Floskel. Wie geht's
Absolut,
dir?
Ich kann es auch verstehen, weil ich glaube, man braucht auch erstmal die persönliche Ebene, um überhaupt dem anderen die Seele zu öffnen und zu zeigen, was einem wirklich in einem vorgeht.
Du hast recht, hast du schön gesagt.
Dankeschön.
Ist vielleicht jetzt ein bisschen awkward, aber mir ist richtig warm, deswegen muss ich meine Jacke ausziehen, tut mir leid.
Ist gar kein Problem.
Ich habe das irgendwie ein bisschen unterschätzt hier. Puh. Also, erstmal ein paar Einstiegsfragen. Ab wann wusstest du eigentlich, dass du Fußballer werden willst?
Ich glaube, wie eingangs gesagt, jeder kleine Junge möchte Fußballer, Pilot oder Arzt werden.
Mhm.
Und ich habe meine freie Zeit immer draußen auf dem Schulhof, im Garten mit meinem Bruder Fußballspielen verbracht. Von daher war von Anfang an klar, ich würde gerne Fußball immer spielen, ohne zu wissen, was es bedeutet.
Okay, und du hast dann in einem Verein angefangen und dann hast du gemerkt, du bist ziemlich gut und dann ging es voran?
Ja, ich durfte erst mit 7 in den Verein.
Okay.
Meine Eltern wollten, dass ich erstmal in die Schule gehe und dann in den Verein gehe. Und dann, mein Bruder war da schon und dann habe ich immer mal mitgespielt und dann bin ich da so reingerutscht. Eigentlich wollte ich Hockey-Torhüter werden, weil ich es ganz spannend fand, wie die aussahen. Es war eher Optik, als dass ich den Sport so interessant fand. Ja. Aber es wurde Fußball und ein Glück, dass es geworden ist.
Dieses Ultramännliche hat dir damals imponiert?
Ja, die sahen so unfassbar gut geschützt aus und hatten, ich fand ganz cool, diese Panzerung und im Tor und irgendwie war das spannend. Ja, wie auch immer, aber Fußball war immer die Sportart und davor auch, die ich gespielt habe. Ich habe nie Hockey gespielt, ich fand es irgendwie nur, sah ganz cool aus.
Okay, und wie ist es jetzt mit der EM, die gerade läuft? Wie nimmst du das wahr? Was ist das für eine Zeit für dich gerade?
Ja, es ist, glaube ich, der Traum von jedem Jungen, ja, deutsche Nationalmannschaft zu spielen, für das Land zu spielen, in dem man aufgewachsen ist oder wo man die Wurzeln hat. Und dann eine Heim-Europameisterschaft. Ich glaube, es ist unglaublich. Wir können uns alle noch erinnern. 2006, da waren wir beide auch noch etwas jünger. Aber ja, es ist halt einfach eine Euphorie, die entfacht werden kann. Und gerade zur heutigen Zeit, in den durchwachsenen Phasen, kann es, glaube ich, auch ein sehr guter Punkt sein für den Zusammenhalt im gesamten Land, dass man ja egal wer, was oder woher man kommt, sondern einfach die Liebe zum Fußball einen verbindet. Ich finde auch, dass Fußball ein Ventil ist für die Menschen und jeder sich auf das Grillfest, aufs Public Viewing, auf zu Hause auf der Couch oder im Stadion freut und das ganz häufig hintereinander und es gibt eben nicht Bayern, Dortmund, Hertha, Schalke, keine Ahnung, sondern es gibt die Nationen und einfach so ein Zusammengehörigkeitsgefühl aller Vereine in Deutschland. Ja. Man möchte, dass es ein tolles Sommermärchen 2.0 wird.
Stimmt. Das heutige Thema ist ja Haltung zeigen. Und du hast mal in einem Interview gesagt bei der Zeit, ich will zeigen, dass Männlichkeit nicht von Äußerlichkeiten oder Gesten abhängt. Ich will für jeden da sein, der sich noch nicht traut, irgendwas zu machen, was gegen die vermeintliche Norm ist. Warum glaubst du, trauen sich so wenig Männer im Profifußball von der Norm abzuweichen?
Gute Frage. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, man ist jung und eifert seinen Idolen hinterher. Das war bei mir Ronaldinho, David Beckham. Und irgendwann, wenn es dann professioneller wird, ist man trotzdem noch sehr jung. Ist, glaube ich, ähnlich wie bei dir, wo du die ersten Schritte gemacht hast. Und man kommt in eine Mannschaft, in eine Herrenmannschaft, sieht die Idole dann immer noch, die vielleicht dann Mitte, Ende 20 sind, die gewisse Werte vertreten, gewissen Status in der Gesellschaft haben, viel Geld verdienen, Ruhm haben. Mhm. Und man ist aber selber noch ein sehr junger Mensch mit einer noch nicht entwickelten Persönlichkeit. Und automatisch eifert man natürlich auch den vermeintlich erfolgreichen Super-Spielern nach und ohne selber eigentlich zu merken, was einem selber ausmacht. Mhm. Und in der Zeit von 16, 17, 18 bis 26 eifert man eigentlich immer nur nach und ist irgendwann vielleicht mit Mitte 20 genau der Gleiche, weil man dem nachgeeifert hat, ohne selber mal geschaut zu haben, was man selber eigentlich als erfüllend empfindet. Und dann ist man eigentlich nur ein Abbild. Und deshalb glaube ich, ist es schwierig, sich da hervorzuheben und wirklich zu sagen, okay, ich mache mein Ding. Mhm. Weil man eben aus dieser Blase Fußball immer so in diese Norm gepresst wird.
Verstehe. Also dadurch, dass man immer anderen Leuten nacheifert, bleibt diese Norm, die vor zig Jahren erstellt wurde, immer gleich. Und deswegen ist es so schwer, dass jemand mal aus der Reihe tanzt.
Ja, ohne Frage. Und weil man auch da hierarchiebedingt einfach als junger Spieler weniger, in Anführungsstrichen, Rechte hat, beziehungsweise sich unterordnen muss und da vielleicht auch noch nicht den Mut besitzt, die Kraft hat, wirklich so zu sein, wie man ist. Weil ich glaube nicht, und da bin ich fest von überzeugt, dass wenn wir jetzt alle Fußballer nehmen, ist ja trotzdem doch sehr Stereotype geprägt und man kann die fast in eine Schablone stecken. Ja. Dass aber so viele unterschiedliche Menschen doch so ähnlich sind, da glaube ich nicht dran. Mhm. Ich glaube nur, dass viele halt einfach den Weg gehen, weil der so vorgegeben ist.
Verstehe. Ja. Denkst du, Fans tragen auch einen Teil dazu bei, dass das so bleibt und dass es auch ja relativ toxisch ist? Vielleicht sogar auch die Clubs oder auch so die interne Kultur an sich?
Ohne Frage. Ich glaube, Fußball ist ein sehr männlicher Sport, ein maskuliner Sport und ich glaube auch noch ein bisschen mit veralteten Strukturen, was das angeht. Was bedeutet Männlichkeit? Was bedeutet Stärke?
Ja.
Ich habe ein Beispiel, glaube ich, vor ein paar Monaten mal gesagt. Ich meinte, wenn man sagt, okay, ich möchte meine Persönlichkeit entwickeln, ich möchte mir mentale Hilfe holen, um zum Beispiel meine Persönlichkeit zu entwickeln. Mhm. Und am Wochenende schieße ich einen Elfmeter und das wurde vorher öffentlich, dass ich mentale Unterstützung habe und ich verschieße den Elfmeter. Wird gesagt von den Fans, ja, der ist ja auch mental schwach. Deswegen hat er auch Hilfe und deswegen schießt er den Elfmeter nicht rein. Und ich finde, man darf nicht vergessen, dass man das differenzieren muss. Jeder ist der Mensch und hat einen Job. Und ich finde, gerade die Fußballer werden häufig als Maschinen betrachtet und dass es die auch keine Schwächen haben, keine Sorgen haben dürfen, weil sie ja viel Geld verdienen und weil sie ja der Fußballer sind.
Und ich habe auch das Gefühl, dass Fans oft ihre eigenen Unsicherheiten auf die Spieler projizieren. Und diese Erwartungshaltung an die Spieler wird dadurch mit so viel Druck verbunden und auch fast manchmal so ein Fordern, so hey, du musst das und das für mich abliefern. Da sind so viele Emotionen drin. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch schwer ist für Spieler.
Absolut. Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive und ich finde es generell gut, weniger über andere zu sprechen, sondern immer das auf mich zu beziehen. Und ich kann nur ganz ehrlich sagen, ich opfer alles dafür, der bestmögliche Athlet zu sein, die bestmögliche Leistung zu haben am Wochenende und unter der Woche halt möglichst professionell zu leben, um dem Team zu helfen. Mhm. Und trotzdem ist es so, kein Mensch ist da draußen perfekt und Perfektion ist glaube ich, eine Illusion. Mhm. Passiert ist, dass das Spiel nicht so läuft, dass man nicht so gut ist. Und es ist nicht automatisch, dass ich dann keine Lust darauf habe. Deshalb spiele ich nicht schlecht, sondern es ist einfach manchmal aus verschiedenen Gründen, dass man eben nicht so performt, wie man sich's vorgestellt hat. Dieser Aspekt wird selten berücksichtigt. Das wird immer gesagt, okay, du wolltest nicht, du hast nicht genug dafür gegeben, du hattest keine Lust, du hast schon abgeschlossen. Und man darf immer nicht vergessen, dass es trotzdem junge Menschen sind, die extrem auch, nationalen, internationalen Druck ausgesetzt sind von den Menschen da draußen. Und jeder, der sagt, er guckt da nicht drauf, er achtet da nicht drauf, passiv in irgendeiner Phase deiner Karriere beeinflusst dich das schon, was die Leute sagen, was die Leute schreiben, was man auf den Straßen hört, was die Trainer sagen, die Mitspieler. Das ist halt eine sehr, sehr große Sache und immer sehr, sehr öffentlich, jede Debatte.
Ich habe das Gefühl, dass Fußballspieler entmenschlicht werden auch. Das ist voll verrückt. Aber was ist dein Anreiz, Normen zu brechen?
Ich bin der festen Überzeugung und erstmal dazu, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, bin ein Junge, der in Deutschland geboren ist, der wohlbehütet groß geworden ist. Das ist ein sehr großes Privileg. Wenn man die ganze Welt betrachtet, ist es einfach unglaublich, wie dankbar man dafür sein kann. Und ich sehe es, dass ich trotzdem den absoluten Traumberuf habe und ein sehr großes Licht trotzdem durch den Job bekomme. Und ich finde, dass wir oder mehrere würde ich gerne dazu ermutigen, zu sagen, okay, dieses Licht möchte ich nutzen, um vielleicht auch zu zeigen, dass wir was verändern können und dass wir eben nicht entmenschlicht werden, sondern Menschen sind. Und dass da draußen die Leute sehen, okay, der Fabian Rehse, der ist mehr als nur der Fußballer und das ist spannend. Und der steckt nicht in den Normen fest, sondern versucht sehr authentisch sein Leben zu teilen und den Leuten da draußen Mut zu schenken.
Voll schön gesagt.
Dankeschön.
Richtig gut, sehr inspirierend. Dankeschön.
Werbung.
Es ist Sommer, Leute. Und whoever is single is ready to mingle. Weil ganz ehrlich, es macht enorm viel Spaß, im Sommer einfach mal ein bisschen rumzudaten, für ein bisschen Spaß oder auch für die Liebe des Lebens. Ich meine, mal gucken, was draus wird, nicht wahr? Und ich muss sagen, ich finde Dating richtig schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Wie lernt man Leute kennen? Zum Glück gibt es aber auch Online-Dating und auch Online-Dating-Apps. Aber selbst da empfinde ich Druck. Wie zum Beispiel, was schreibe ich als erste Nachricht? Hä? Und dafür hat sich Bumble was Geniales überlegt. Und zwar die Opening Moves. Und das ist eine neue und definitiv auch einfachere Art, den ersten Schritt zu machen. Und ein Opening Move wird automatisch an deine Matches verschickt und dein Match kann nur auf dein Opening Move antworten. Und so haben Frauen weiterhin die Entscheidung und Kontrolle, wie sie das Gespräch starten und ob sie es dann auch weiterführen wollen. Also es gibt ja Menschen, die kreativ sind. Auf Knopfdruck können sie entscheiden, was sie als erste Nachricht schreiben können. Aber es kann auch Druck auslösen. Viel Druck. Vor allem, wenn man nicht so ganz kreativ ist. Also für die Kreativen unter uns, you go girl. Und ihr könnt euer eigenen Opening Move schreiben. Aber für diejenigen, die genauso einen Druck verspüren wie ich, es gibt jetzt auch vorgefertigte Opening Moves. Und somit kann man dann, einen Satz oder eine Frage aussuchen. Wie zum Beispiel, wie viele Folgen am Stück sind okay zu bingen? Finde ich eine süße Frage. Oder in welcher Fernsehserie würdest du die Hauptrolle spielen? Hallo? Auf diese Frage wäre ich niemals gekommen, aber die würde ich als erste Nachricht auf jeden Fall verschicken. Also man kann es eigentlich so sehen, als würde Bumble den Stein ins Rollen bringen und dann mal gucken, was draus wird, welche Antwort oder Reaktion man bekommt. Was mich an Bumble am meisten fasziniert, ist, dass es eine Woman-First-Dating-App ist. Was wir alle lieben, denn da machen Frauen den ersten Schritt. Und wir wissen alle, wenn Frauen mehr Spaß und Sicherheit beim Dating haben, dann profitieren wir alle davon. Dementsprechend, happy Dating, probiert Bumble mal aus. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wie reagieren eigentlich deine Mannschaftskollegen so auf deinen Style? Oder heute hast du keine lackierten Fingernägel, aber normalerweise hast du, oder du hast häufig lackierte Fingernägel.
Ja, ganz ehrlich, ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ich finde gerade das Thema Style, Fashion, total viele Geschmäcker und das ist auch gut so. Aber das war natürlich häufiger schon mal der Fall und das Thema in der Kabine, wie ich dann aussehe, was ich mir denn für eine Frisur damals geschnitten habe, da war der Mullet noch überhaupt nicht so präsent, wie man jetzt auf den Straßen sieht, Nagellack. Und um das einmal aufzugreifen, es wurde schon viel thematisiert. Ich finde es fast mittlerweile langweilig, darüber zu reden, weil wir reden über einen Millimeter Lack auf den Nägeln und es wird so ein Ding gemacht, dass es ja nicht geht. Warum ja. nicht? Und wenn man die Leute fragt, warum geht es nicht? Ich finde das schön und ich möchte das machen, worauf ich Lust habe. Und ich bin doch nicht der schlechtere Mensch oder der schlechtere Fußballer, weil ich anders aussehe als vielleicht der andere. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt, dass man sich darauf mal ein bisschen wieder zurückbesinnt, dass wir sehr viel werten. Und zum Beispiel große Inspiration, Billie Eilish, die sagte immer am Anfang ihrer Konzerte, 3 Regeln. Habt Spaß, seid lieb zueinander und don't judge.
Ja.
Und ich glaube, diese 3 Regeln sind eigentlich total einfach, aber total schwer eigentlich aufs Leben umzusetzen.
Das hast du echt schön und so voll diplomatisch gerade so von dir gegeben. Aber ich frage mich echt so, wie reagieren deine Mannschaftskollegen darauf? Oder willst du das gar nicht so sagen, weil man manchmal auch Negatives hört?
Ja, ich, wie eben gesagt, ich finde es immer schwer, darüber zu reden, genau was sie sagen, weil es manchmal denn auch so salopp wie in einer Freundesgruppe, da wird man auf die Schippe genommen, das muss man auch abkönnen, finde ich. Aber klar, das ist auch so, dass man da manchmal die ersten Male bin ich nach Hause gegangen und glücklicherweise habe ich durch meine Freundin einen sehr starken Rückhalt und eine Festung zu Hause, wo ich da auch Zuspruch bekomme, das weiterzugehen. Und das hilft einem sehr. Aber manchmal bin ich nach Hause gegangen und dachte, ja, Wahnsinn. Also ich würde nicht irgendwas über euch sagen, egal wie ihr aussieht, so macht doch euer Ding. Ich finde es cool, traut euch was. Und wenn wir das so weitermachen und immer jedes Mal, wenn wir ein Outfit sehen, oh, das sieht aber, willst du heute noch auf die Demo gehen oder was trinkst du Mate oder gehst du heute noch zum Mauerpark? Nur wegen optischen Einflüssen. Dann werden wir es nicht verändern, dann werden wir weiter in diesem Schema sein. Und das nehme ich dann, irgendwann habe ich es gewechselt und als Motivation genommen, zu sagen, gerade deshalb, weil es eben noch so veraltet ist, wir brechen das oder ich versuche zumindest 1% das aufzubrechen und das versuchen zu verändern.
Voll cool. Und erfährst du im Netz auch Hate oder hält sich das in Grenzen?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, gerade zum Anfang mit den Nägeln, ich habe es bei in meiner vorherigen Station schon gemacht, da war einfach nicht so eine große Präsenz, da wurde nur mit dem Kopf geschüttelt. Und dann gerade am Anfang bei Berlin, bevor die Saison angefangen ist, bin ich beim ersten Training direkt mit weißen lackierten Nägeln zum Training gekommen. Ja, ich glaube, ich habe 500 Nachrichten am Tag bekommen und ich glaube 480 waren, was ich für eine Schwuchtel bin und was ich mir aber dabei denke und dass ich mich mal konzentrieren soll aufs Fußballspielen. Dann habe ich im richtigen Moment viele Tore geschossen und die Leute haben honoriert, dass ich Gas gebe, dass ich das wirklich mache, ohne da ja unbedingt Aufmerksamkeit für zu bekommen. Und das wurde honoriert und das ist eigentlich so schön, weil ich finde, natürlich kriegt man Leute und das ist völlig in Ordnung, dass auch welche sagen, oh, ist gar nicht meins, finde ich hässlich, finde ich schräg, finde ich übertrieben, ist völlig in Ordnung. Ich finde, wenn es über der Gürtellinie bleibt. Und irgendwann haben die aber auch gemerkt, oh, das ist ganz cool, das ist ganz kultig, der macht, was er für richtig hält und es leidet nicht die Leistung drunter, diese Machbarkeit wurde, dass es nicht einhergeht, okay, der hat Nagellack, der spielt schlecht, sondern der Switch wurde im Kopf bei denen verändert und das ist, glaube ich, Entwicklung.
Voll schön. Also bist du sozusagen so ein Vorreiter und kannst auch zeigen, dass eben Äußerlichkeiten nicht mit Leistung zusammenhängt, was ja total offensichtlich ist, aber ich glaube, einige Menschen, die veraltete Rollenbilder unterstützen und sie auch immer noch so weitertragen, die sind noch nicht drauf gekommen vielleicht, was total verrückt ist.
Ja, absolut.
Hinter Fußball steckt ja auch viel Positives, es bringt ja auch Menschen zusammen. Glaubst du, man kann da potenziell auch viel in der Gesellschaft verändern, Positives verändern?
Ja, absolut. Also es ist ein unglaublich großer Sport. Es ist, glaube ich, der Sport in Deutschland, der Sport in Europa. Und das zeigt einfach diese Präsenz, die man hat und diese Möglichkeiten, über den Fußball hinaus gute Sachen zu machen, die ist enorm. Und das ist ein grenzenloses Potenzial. Und das ist eigentlich auch das Schöne neben dem Fußball und oder einhergehend mit dem Fußball, dass du das kombinieren kannst. Und kannst so viel Gutes tun mit so wenig Aufwand. Und let's do it.
Ja, voll gut. Das System hinter dem Fußball wird aber viel kritisiert. Und würdest du sagen, du schließt dich so der Kritik an?
Ja, also man muss man sagen, glaube ich, dass Fußball ein globaler Sport ist, wo extrem viel Geld verdient wird,
ja,
wo extrem viel Macht innerhalb der ganzen Verbände, innerhalb der ganzen Vereine ist. Und ich glaube, überall, wo extrem viel Geld verdient wird und wird die Luft dünner und wird auch vielleicht die Chance, Menschlichkeit zu zeigen, immer ein bisschen minimiert.
Hm.
Und ohne Frage gibt es da viele Dinge, wo man sagt, okay, das kann man verbessern. Aber ich versuche einfach auf mich zu schauen und zu sagen, okay, was kann ich verändern? Weil das ist, glaube ich, auch nur das, was man aktiv verändern kann. Wir können uns den ganzen Tag darüber aufregen, aber ich finde so, wenn man selber auf sich schaut und versucht, okay, was habe ich in der Hand, dann hat man erstmal ein gutes eigenes Gefühl, was man verändern möchte, was man verändern kann, und man tut was.
Ja.
Weil nur auf andere zeigen, das hat mir einer gesagt, wenn du auf den anderen zeigst, sind ein Finger auf ihn und drei Finger auf dich, und das ist eigentlich ein ganz guter Leitfaden dafür.
Ja, du hast vollkommen recht, und du veränderst ja auch super viel schon und hast ja viele Fans und Follower. Was sind das so für Menschen? Wie kann ich mir so deine Fans und Follower vorstellen? Stehst du auch viel im Austausch mit denen?
Ja, es ist, glaube ich, unglaublich divers, meine Fans und Follower. Super spannend, weil es wirklich von kleinen Kids, wie wo ich mich selber sehe und die mir nacheifern, und das ist nach wie vor für mich immer noch unglaublich schön, bis hin zu Jugendlichen, die vielleicht stylmäßig sagen, das ist mega cool, bis hin zu erwachsenen Müttern oder Rentnern. Und ich glaube, ich habe anfangs mal gesagt, ich sehe aus wie die junge Generation und spiele den Fußball der alten Generation.
Aha, wieso?
Weil ich eher einen sehr Kämpfertyp bin, sehr ehrgeizig bin, Power-Fußballspieler und aussehe wie die junge Generation und dadurch vielleicht eine Brücke schaffe zwischen den beiden Generationen. Und das wurde mir erst im Nachhinein klar, aber dass es eben beides geht. Man muss sich nicht entscheiden im Leben, dass man nur das eine sieht, egal ob es Haltung ist, ob es Werte sind oder wie auch immer. Ich glaube, die Medaille hat nicht immer nur zwei Seiten. Und dazwischen gibt es auch noch was.
Also sagst du, sich selbst nicht in eine Schublade packen und auch andere Menschen nicht in eine Schublade packen?
Absolut, absolut. Das würde uns mega gut tun, wenn wir diese Schubladengedanken ein bisschen mal rausnehmen würden und einfach mal sagen, okay, macht, was ihr möchtet und was euch auszeichnet und was euch erfüllt, und dann schauen wir weiter.
Ja, da schließe ich mich dir an. Es haben sich ja beim Fußball bis jetzt sehr wenig Menschen geoutet. Und generell, glaube ich, gar keine Fußballspieler, die aktiv spielen, haben sich geoutet. Was denkst du, woran das liegt?
Ja, ich glaube, Homosexualität ist immer noch im Fußball, in diesen maskulinen Sporten, ein sehr schwieriges Thema, weil, wie wir eben besprochen haben, da einfach ein paar Facetten sind, die schwer zu durchbrechen sind. Und ich glaube, dieser Leidensweg, wenn man sagt, okay, und das ist ja so verrückt, Leidensweg über Sexualität, also lieb wen immer du möchtest, es ist völlig frei, das hat nichts damit zu tun, was dein Job ist.
Ja.
Aber trotzdem, dadurch ist es halt schwer, Vorurteile, Ausgrenzung eventuell, wie viel Mut man besitzen muss, erstmal seiner Familie oder seinen Freunden, das sich zu outen und dann eben auch noch öffentlich, von nationaler Öffentlichkeit oder international zu sagen, okay, das ist so und ich bin da stolz drauf. Ja, das bedarf unglaublich viel Mut. Und ich glaube, egal wie gut du vorbereitet bist, das wird dich mitnehmen. Und ich würde mir wünschen und würde jeden unterstützen, der da sagt, okay, ich bräuchte da irgendwie Hilfe oder so, und würde da sehr stolz auch drauf sein, wenn es welche machen würden. Aber ich kann sie verstehen, dass das ein sehr schwieriges Thema ist und, glaube ich, extrem viel Mut bedarf.
Und dass es wahrscheinlich auch wenig Mannschaftskollegen gibt, die so sind wie du, dass man da eher unterstützend agiert. Ich kann mir vorstellen, dass auch intern viel Homophobie herrscht. Und ich habe das Gefühl, es ist voll die Reflexion von unserer Gesellschaft, und unsere Gesellschaft ist immer noch homophob. Was total schlimm ist. Ich meine, wir leben in Berlin, wir sind in so einer Bubble und ich habe das Gefühl, um mich herum sind alle so, sie akzeptieren alle Menschen, sie ja versuchen auch andere Menschen zu ermutigen, so zu sein, wie sie eben sind. Aber wenn man das jetzt mal auf einem großen Rahmen betrachtet und so die Allgemeinheit in Deutschland auch betrachtet, ist es leider immer noch sehr homophob.
Ohne Frage. Die Bubble, die man oder die einem umgibt, die wählt man selber. Deswegen glücklicherweise wissen wir auch, und ich habe davor nicht dran gezweifelt, aber dass egal welcher sexuelle Orientierung man ist, dass es völlig egal ist.
Ja.
Und ich glaube aber trotzdem, dass im Fußball das viel auch durch Unsicherheit geprägt ist. Weil ich glaube, auch in Mannschaften ist es gar nicht so ein Problem. Worüber reden wir? Ist ja nicht so, dass jetzt, wenn einer homosexuell wäre, dass er denn alle anmachen würde, so was man da verdreht im Kopf, die sich vorstellen. Sondern es ist einfach nur eine Orientierung und eine Neigung, was völlig in Ordnung ist und was ich absolut begrüße. Und ich glaube, wenn dieser Stein ins Rollen kommt, würde es, glaube ich, auch Entwicklung da stattfinden. Weil ich glaube, es fiel auch Unsicherheit, diese Homophobie, die dann extra gesagt wird, um sich vielleicht vermeintlich stärker zu fühlen und vermeintlich nicht angreifbar zu machen.
Also ich muss sagen, ich nehme das immer so wahr, dass nur Männer mit schwulen Männern ein Problem haben, wenn sie mit ihrer eigenen Sexualität nicht im Reinen sind. I'm sorry. Also wirklich, das nehme ich ganz bewusst wahr. Und deswegen denke ich mir einfach, ja, du hast schon recht, das ist auf jeden Fall auch eine Unsicherheit.
Absolut. Und Berlin ist ein Paradebeispiel, wie es gehen kann. Und es ist toll. Es ist so inspirierend und es ist ganz, ganz spannend, das zu erleben.
Ja.
Und sich einfach damit auseinanderzusetzen, um da auch ein Gefühl für zu bekommen. Und ja, keine Angst oder das wegzudrücken. Das ist in meinen Augen. Ausschließen ist generell kategorisch ausschließen falsch.
Ich gebe dir recht. Auch weltweit gibt es kaum positive Beispiele für queere Repräsentation im Männerfußball. Die Coming-Out-Initiative Sports Free wollte das am 17.05. ändern und wie zuvor zum Beispiel schon im Schauspielbereich getan, eine große Coming-Out-Kampagne starten. Nur hat sich damals niemand gemeldet. Was denkst du, braucht es, damit Fußball so ein Safe Space wird für queere Menschen?
Mega schwer. Ich glaube, da jetzt drei Sachen zu sagen, um zu sagen, okay, wir sind da einen deutlichen Schritt weiter. Mhm. Ich glaube, wir sind auf einem Marathon und wir sind aber auf Kilometer 3 und es ist echt noch ein Weg. Irgendwie müsste es Pioniere geben, die sagen, okay, ich bin so, wie ich bin und ich ziehe das durch und egal, was kommt, ich schütze das und ich lasse das von mir abprallen, um dann Leute zu ermutigen, weil ich finde immer so Best Practice hilft einem extrem, selber an das ja Machbare zu glauben. Aber dafür muss es halt einen geben, der sagt, okay, es gab es noch nicht und ich werde es jetzt machen.
Also wir brauchen Vorbilder.
Vorbilder. Generell, die ganze Gesellschaft braucht Vorbilder, egal welche Altersstruktur, egal in welcher Branche.
Ja, finde ich auch. Wenn es bei Profifußballern Vorwürfe der sexuellen Gewalt gibt, zeigt sich oft so ein ähnliches Muster. Es wird immer zusammengehalten. Was kann man dagegen tun?
Ich glaube grundsätzlich, wenn man einen sehr hohen Stand hat in der Gesellschaft, ist es unabhängig vom Fußball, ich glaube, sehr schwer, dass da das gleiche Maß an Recht walten gelassen wird. Und ich glaube, dass man da einfach Strukturen verändern muss, um diese Gleichberechtigung und Recht neu zu definieren und nicht zu sagen müssen, ja, aber drück mir ein Auge zu, weil er hat jetzt schon 50 Tore gemacht oder ja, es ist der beste Politiker oder es ist, ja, der hat so einen tollen Film gemacht. Ach komm, die erfindet das. Und trotzdem gleichzeitig eben auf keine Seite sich zu stellen, sondern ich finde gerade, wenn man über Recht oder Unrecht redet, auch einen Case findet, wo es fair ist. Und das finde ich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber grundsätzlich darf niemand durch Status über den Gesetzen stehen. Und das haben wir in der Vergangenheit leider häufig erlebt, dass dann weggeguckt wurde und so nach dem Motto, okay, ach, in 2 Jahren redet da eh keiner mehr drüber. Und wir nicht vergessen dürfen, dass das Traumata auslöst, die man vielleicht ein Leben lang nicht mehr bewältigen kann.
Voll. Und ich finde es so krass, ich meine, Geld ist Macht. Und viele Fußballer können sich dann auch erlauben, einfach mal jemanden in NDA zuzuschieben, dann Leute, keine Ahnung, einfach zum Schweigen zu bringen, durch Geld, durch ihre Macht, durch dieses Machtgefälle. Und ich glaube auch, dass es für eine Gesellschaft echt ungesund ist, wenn es dieses Ungleichgewicht gibt von Geld, Strukturen und Macht. Und ich hoffe, dass sich das so ein bisschen ausbalancieren kann oder dass Menschen so ein bisschen auch aufwachen.
Ja, appellieren an die Menschlichkeit.
Ja, voll. Passiert in den Umkleiden eigentlich sehr viel mehr toxisches Verhalten als das, was wir mitbekommen?
Ja, spannende Frage. Ich glaube, Pack 15, ja, 25-jährige Männer zusammen in der Umkleide, vollgepumpt mit Testosteron. Sicherlich passieren da Dinge, wo man sagt, okay, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so extrem der Norm entsprechend. Aber ich glaube generell, auch wenn man auf einem Grillfest ist und da wären nur Männer und ist jetzt der Kegelverein von Berlin Süd als Beispiel, wird sicherlich auch das ein oder andere fallen, was jetzt nicht perfekt konform ist. Aber grundsätzlich muss es im Rahmen bleiben. Und auch egal, mit wem man sich umgibt und ob da jetzt das angemessen ist oder nicht, ich glaube, man muss sich diesen Werten, die man lebt, die man nach außen auch trägt, muss man auch im Privaten ganz klar abstecken. Und wenn diese Grenze überschritten ist, sich auch nicht zu schade zu sein, bei Freunden, in der Umkleide, bei irgendwelchen Veranstaltungen zu sagen, nee, so mache ich es nicht. Und auch wenn es vermeintlich unangenehm ist, ich glaube, dann schaffen wir Veränderungen.
Ja, und was würdest du sagen, hilft dir damit auch umzugehen? Öffnest du dich jemandem? Kannst du dich dann auch verletzlich zeigen?
Absolut. Ich glaube, Thema Sensibilität, Verletzlichkeit, habe ich auch in der Vergangenheit gedacht, okay, das muss man unterdrücken. Das ist ja gerade in dem Job, in dem ich bin, ist es ja auch eine Schwäche. Aber ich habe es gedreht, es ist eine Stärke. Weil wer über sensibel ist und über Schwächen reden kann, ist sehr stark in meinen Augen, weil du ja aktiv dich damit auseinandersetzt und es eben nicht verdrängst, weil es ist eine Utopie, dass man sich sagt, ich bin nicht schwach, ich habe keine Schwächen, ich habe keine Ängste, ich habe keine Sorgen, ich bin nie traurig. Und dann suggerieren wir auch nach außen ein Bild, wenn wir das so handhaben, dass die Fußballer unmenschlich sind und die Menschen in der Öffentlichkeit. Bei dir ist es sicherlich ähnlich, Frage zurück, aber das ist halt, steh dazu und zeig es, das wahre Stärke.
Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, in meiner Branche ist es auf jeden Fall ein bisschen mehr gesehen, dass Menschen sich öffnen und auch emotional und verletzlich zeigen. Aber ja, dadurch, dass eben so ein toxisches Männerbild herrscht in unserer Gesellschaft, wird dann von Fußballern erwartet, dass sie das unterdrücken. Generell glaube ich, dass es immer noch nicht in der Mitte von unserer Gesellschaft angekommen ist, dass Männer ja emotional sein können. Was denkst du, was sich da verändern muss? Denkst du, es sind Spieler, die sich da verändern müssen oder die Fans oder beide?
Menschen. Die Menschen müssen sich verändern. Ich glaube, komplett aus dem Raster rausgehen, die Gesellschaft sich anschauen und in jeder Schicht. Es müssen die Eltern sich verändern. Es müssen sich dadurch die Kinder verändern. Kein Kind kommt homophob auf die Welt. Es müssen sich die Rentner bereit sein, eine Entwicklung stattfinden zu lassen. Mal aus ihren eingelaufenen Wechseln herauszutreten und zu sagen, komm, ich schaue jetzt mal aus einer anderen Perspektive daraus. Und wenn wir das hinkriegen, verändern wir wirklich was. Aber es geht um die Menschen, immer um die Menschen und um die Menschlichkeit.
Ja, es gibt aber auch immer wieder Spieler wie dich zum Beispiel, die versuchen, etwas zu verändern. Was denkst du, braucht es, damit es sich auch im großen Stil dann verändert? Also du sagst schon die Menschen generell, aber wenn du jetzt zum Beispiel dich betrachtest als Spieler, du verkörperst ja eigentlich einfach nur dich und du gehst in den Sport als du. Glaubst du, es braucht so ja Leute, die sich dann halt trauen, auch so Verbündnisse zu schaffen, wie zum Beispiel mit dir und dann sich dann gegenseitig zu unterstützen im Fußball?
Absolut, ich glaube, Ziel wäre es, noch erfolgreicher Fußball zu spielen, dass man noch eine größere Reichweite bekommt, um über Dinge zu sprechen, um Dinge anzuschieben und versuchen zu verändern.
Ja.
Und aber auch den Status, den ich jetzt habe, den jüngeren Spielern zu zeigen, mach das, was du für richtig hältst und sei, wer du bist und zeig, wer du bist und das unterstützen und eben nicht, wie vielleicht damals erlebt, draufzuhauen und zu unterdrücken, sondern vielmehr zu sagen, okay, do your thing. Und sei stolz darauf und entwickel dich.
Ja.
Versuch, und ich gebe dir die Zeit, dich zu entwickeln. Und ich glaube dann, wenn es davon mehr gibt und dann die junge Generation heranwächst, ist es, glaube ich, ja eine Veränderung erkennbar.
Ist es generell so ein Generationsding? Hast du das Gefühl, dass Leute in deinem Alter schon anders sind im Fußball als die ältere Generation? Und kennst du irgendjemand, der auch jünger ist im Fußball spielt? Und sind sie dann ein bisschen mehr woke?
Ja, absolut. Ich glaube, im Fußball sind es ja eigentlich nur 12, 15 Jahre. Und ich meine, gefühlt hat man immer drei Lager. Die ganz Jungen, die Mittelalten, wo ich mich jetzt zuzähle, und die Oldies so über 30, 32. Und absolut, da gibt's viele Unterschiede. Und generell die junge Generation, Gen Z, muss man sagen, ist sehr mutig. Man sieht sie rein äußerlich, stylebewusst, beziehungsweise trauen sich Dinge, wo die Eltern sagen, ach, kannst du das anziehen, mein Junge? So, und die auch sich über Themen Gedanken machen, wo man vielleicht selber sich in dem Alter keine Gedanken gemacht hat. Ich glaube, die Richtung ist erkennbar. Und jetzt muss man trotzdem, mir wurde immer gesagt, umgib dich auch mit ein paar älteren Menschen und hör denen zu. Ja. Hör denen wirklich zu, weil auch das ist nicht alles schlecht. Also ich glaube, man darf sich nicht davor verstecken und so sagen, ja, also das alles ist falsch und ich bin der Mittelpunkt und alles, was ich sage, ist Gold. Das ist gar nicht darum. Ich glaube, es geht einfach ums Zuhören, den älteren Leuten zuhören, auch wirklich zuhören, zu verstehen, sich reinzuversetzen, denen vielleicht auch Inputs zu geben und der jungen Generation genauso zuzuhören.
Mhm, voll. Du hast mal gesagt, dass David Beckham so dein Vorbild ist, hast du ja auch gerade gesagt. Und er hat Metrosexualität in die Welt gebracht, weil er Skincare gemacht hat, sich Frisuren gestylt hat, die nicht so der Norm entsprochen haben. Was denkst du, welche Rolle spielt Fashion so in deinem Leben?
Ja, ich finde es sehr spannend, was er getan hat. Einfach, dass er metrosexuell als Beispiel wirklich ja auf die Landkarte gebracht hat, nur weil er sich das Gesicht eingecremt hat. Und das ist jetzt, weiß ich nicht, kleine 25 Jahre her.
Ja.
Und so weit sind wir noch nicht gekommen. Also es wird noch nicht, gar nicht mehr mit dem Kopf geschüttelt, wenn man sagt, okay, ich habe eine Morgenroutine.
Mhm.
Und ja, Fashion ist für mich, also Kleider machen Leute, es gibt so einen alten, altertümlichen Spruch, aber ich glaube, du kannst sehr gut auch dich selber ja darstellen, wer du bist, was du vielleicht ja darstellen möchtest mit Klamotten. Und ich finde es total individuell, weil keiner trägt komplett exakt die gleichen Sachen. Und das ist total spannend. Also unsere Persönlichkeit nach außen tragen, ohne zu reden, ist vielleicht auch mal ein cooles Outfit.
Voll. Und ich habe auch das Gefühl, dass Kleidung politisch sein kann. Also man empfindet schon alleine Zugehörigkeit durch die Sachen, die man trägt. Und es gibt Kleidung, die haben literally Generationen verändert. Also als Frauen angefangen haben, Jeans zu tragen, das war damals eigentlich so Arbeitskleidung von Männern. Und es war schon fast eine feministische Bewegung, dass Frauen dann angefangen haben, Jeans zu tragen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Kleidung Fußball verändern könnte.
Absolut. Und auch, dass Fashion und Mode den Fußball verändern kann. Weil jetzt immer noch so, Mann, zieh den Adidas Trainingsanzug. Ich liebe Adidas. Aber zieh den Adidas Trainingsanzug an, weil das ist ein Sportanzug und du bist Fußballer. Du bist kein Model. Und ich glaube, dass es eben nur einfach die Perspektive ist. Vielleicht falsch.
Ja.
Und ich finde auch so, wenn du Vintage-Sachen kaufst, wenn du auf den Flohmarkt gehst, wenn du vielleicht eine Levi's-Hose trägst, so, dann kommt mein Vater oder meine Mutter zu mir und sagt, ach, wir haben die damals schon getragen. Und die Generationen kommunizieren miteinander und es ist ganz spannend. Ja, damals war es so und so. Und wir tragen sie mittlerweile wieder. Oder auch so Bringback-Kollektionen. Es ist einfach sehr spannend, dass sich das doch wiederholt. Und genau so kann man auch den Schritt gemeinsam aufeinander zuzugehen.
Ja, stimmt. Frauenfußball wird ja noch immer sehr viel weniger beachtet als Männerfußball. Was denkst du, woran das liegt?
Ich glaube aber, dass die letzten Jahre sehr positiv für den Frauenfußball waren und wir absolut auf dem richtigen Weg sind, das absolut anzuheben und deutlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich glaube, es wird auch sehr honoriert in der Gesellschaft und eine Professionalisierung ist da stattgefunden. Man muss ja ganz klar sagen, dass wahrscheinlich, weil der Vergleich so hinkte damals, Männerfußball einfach seit Jahrzehnten absolut hochprofessionell gemacht worden ist und die Frauen immer mehr angefangen haben, aber die Gap einfach riesig war und man dann gesagt hat, ja, aber die Männer können viel weiter schießen. Ja, aber es ist genauso auch beim Stabhochsprung als Beispiel. Und es geht ja nicht immer nur um besser und weiter, sondern einfach um die Leidenschaft. Und die Leidenschaft ist geschlechterneutral, die geteilt wird, Fußball. Und da finde ich, sind wir immer noch nicht am Ende und es gibt noch Verbesserungspotenzial, aber die Richtung stimmt. Und mittlerweile ist auch die allgemeine Stimmung zum Frauenfußball, so wie ich es wahrnehme, deutlich verbessert.
Ja, das nehme ich auch so wahr. Aber was ich krass finde, bei der EM 2022 gab es insgesamt 16 Millionen Euro in Prämien für die Spielerinnen von der UEFA. Und zum Vergleich, bei der EM der Männer gab es 2021 331 Millionen für die Spieler. Und im Gegensatz zum DFB zahlen die Verbände in den Niederlanden und Schweden den Frauen die gleiche Prämie. Und das finde ich schon echt krass. Denkst du, Fußball wäre grundsätzlich besser und auch sportlicher, wenn es weniger um Geld gehen würde?
Ich glaube, weil damit so viel Geld verdient wird und weil die Konkurrenzsituation so hoch ist, ist ein Thema Geld ist zwar ja unromantisch, aber es ist immer ein Thema. Hm. Und klar, du könntest es, dass wir vermeintlich zu viel Geld verdienen für den Job, den wir tun. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das suche ich mir auch nicht aus. Aber natürlich ist es ja so, dass es die Gesellschaft so vorgibt. Ich glaube, man könnte noch mehr mit dem Geld machen. Man könnte noch mehr für die Gesellschaft, für die Entwicklung, für ja, Projekte ja, investieren. Mhm. Bloß dann kommen wir zum nächsten Problem. Man macht das einen Verein als Beispiel oder einen Verband und die anderen nicht. Und dann bist du nicht mehr konkurrenzfähig. Ich glaube, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchte man gewinnen, weil man so ein Sportler und so ehrgeizig ist. Und auf der anderen Seite möchte man ja Gutes tun und trotzdem konkurrenzfähig bleiben. Deswegen, klar, es geht um unglaubliche Summen. Mir wird manchmal selber schwindelig, weil man jeden Tag damit umgeben ist und irgendwann so die Relation verliert. Was ist das denn? Was sind diese Zahlen, mit denen man da umherwirft und ganz lockerlässig da die in den Raum schmeißt? Da muss man sich immer mal wieder zurückholen, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, Geld ist nicht die Antriebsfeder, sondern eher die Erfüllung und die Leidenschaft. Dafür sind wir alle angefangen, egal was wir machen, bei dir sicherlich auch. Und trotzdem ist es ja ein Tool, was dazugehört. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, auf jeden Fall. Also Geld war nie meine Motivation und ist es auch nicht. Aber ich merke schon, dass Geld auf jeden Fall Macht ist und Möglichkeiten gibt. Und ich habe mich einfach so gefragt, ob es beim Fußball wirklich nur noch um Fußball geht oder ist es einfach auch was Politisches so? Wer bekommt jetzt mehr Macht? Wer wird jetzt mehr mit Geldern unterstützt? Und es geht manchmal gar nicht so richtig um den Sport, sondern wer bekommt da mehr Unterstützung und wird dann auf ein höheres Podest gebracht?
Ja, absolut. Absolut, weil der Fußball eben so eine große Relevanz auf der ganzen Welt hat, dass, glaube ich, Politik automatisch mit einhergeht, weil du kriegst nirgendwo sonst so eine große Aufmerksamkeit für irgendwelche Themen. Und ich glaube, das ist deshalb der Grund, warum Fußball auch politisch ist.
Ja, voll. Siehst du auch positive Entwicklungen in der Gleichberechtigung von Frauen- und Männerfußball? Abseits davon, dass wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Frauenfußball lenken.
Ja, es sind Minischritte, aber zum Beispiel so die vierte Offizielle, teilweise am die quasi die Trainer ja in die Schranken weist, gibt es häufiger jetzt schon, dass eine Frau macht und ich glaube sogar mal eine Linienrichterin. Im Unternehmen Fußball, in den Vereinen deutlich mehr Frauen, die da auch zum Beispiel unsere Pressesprecherin ist, eine Frau macht einen Top-Job oder die Marketing- und Medienabteilung und ich glaube, dass es eben nicht mehr sind, ja, 99 Männer, eine Frau und da müssen wir hin, dass wir das da halt einfach offener gestalten und einfach mehr die Balance halten.
Okay, gut, dass es da auf jeden Fall eine Entwicklung gibt.
Aber sonst, klar, ist da noch immenses Potenzial.
Ja, voll. Auch beim Thema Queerness sind Frauenmannschaften viel weiter als Männer. Prominente Figuren wie Megan Rapinoe setzen sich für mehr Toleranz im Sport ein. Was denkst du, wieso schaffen das Männer nicht? Ist das ein spezifisch männliches Problem?
Ich glaube, die Aufmerksamkeit ist nochmal immens größer und ist nochmal mehr Bandbreite der Nachrichten, die man darauf bekommt und Reaktionen. Und vielleicht das erstmal ist natürlich sehr, sehr toll, dass sie es macht und dass da die Frauen uns zeigen, wie es gehen kann. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass der Männerfußball deutlich politischer noch ist und wir noch mehr Leute haben müssen, die den Mut besitzen, gegen den Strom beziehungsweise für eigene ja, Projekte einstehen und vielleicht für eigene Projekte meinte ich mit vielleicht mehr Offenheit.
Ja.
Und dafür braucht man extrem viel Mut. Und dafür braucht man nicht nur einen, sondern im besten Fall mindestens einen in jeder Mannschaft. Und globale, internationale Stars, die da auch absolut aus voller Überzeugung für handeln. Hm. Und dann haben wir, glaube ich, auch eine Chance. Und Vereine sowieso.
Ja.
Und nicht sagen so, ja, okay, wir müssten das mal machen, weil das müssen wir ja irgendwie machen, weil es ja gerade so Phase ist. Sondern aus Überzeugung einfach sagen, Gleichberechtigung ist uns wichtig, Offenheit, Diversität ist ein Thema, da wollen wir uns für einsetzen.
Also auch wieder Vorbilder. Was hast du noch für Vorbilder außer David Beckham?
Ja, ich hatte eben gesagt, Billie Eilish, großes Vorbild, weil einfach sie eindrucksvoll zeigt, mit großer Persönlichkeit kommen große Erwartungen. Und ich finde es sehr eindrucksvoll und inspirierend, wie sie einfach zeigt, wie Menschlichkeit geht, wie einfach es doch vermeintlich ist und wie stark sie ist, das zu tun, was sie für richtig hält und ihren Weg zu gehen und ihre eigenen Wertesystem durchzusetzen, ohne irgendwie extrem politisch zu sein. Und deiner?
Boah, voll schwer. Also ich muss sagen, meine Vorbilder verändern sich auch immer. Aber so richtig Idole, zu denen ich hinaufschaue und versuche, das gleich zu machen, habe ich eigentlich nicht. Ich finde einfach auch Menschen cool in der Popkultur, wie zum Beispiel Billy, mag ich sehr. Aber das verändert sich bei mir auch tatsächlich immer, wen ich gerade cool finde und bei der ich gerade so denke, oh wow, in irgendeiner Art und Weise inspiriert mich die Person.
Ist total spannend, weil es ja Entwicklung eigentlich.
Ja.
So dass man eben nicht sagt, klar, es gibt so All-Time-Favorite, aber ich finde generell durch unterschiedliche Lebensumstände, durch die Bubble, die einem umgibt, durch vielleicht Ansichten, durch die Zeit, in der wir leben, verändern sich natürlich auch die Leute, die einen inspirieren. Und das ist ganz spannend, dass man eben nicht sagt, okay, jetzt hast du das mal gesagt, du musst es immer toll finden und wenn nicht, dann ist es ein Weltuntergang. Nee, das ist halt jetzt gerade, so wie du gesagt hast, sehr schön.
Ja, voll. Siehst du dich eigentlich selbst als Vorbild?
Nee, also ich denke mir immer so, ich bin der Junge von nebenan, der das macht.
Ich bin nur das kleine Würmchen hier.
Nee, aber mittlerweile merkt man natürlich auf den Straßen, in sozialen Medien, dass man schon eine gewisse Vorbildsfunktion hat und auch eine Verantwortung. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und dennoch bin ich der Mensch, Fabian Rehse. Und ja, versuche weniger darüber nachzudenken. Ja, ich bin Idol für manche Jungs. Macht mich stolz. Vielleicht Leuten ja Mut zu schenken, Hoffnung zu schenken. Ja, und einfach die zu inspirieren. Und das ist eigentlich die Antriebsfeder, dass man vielleicht auch, wie eben gesagt, nur einen kleinen Teil, aber Leute zum Nachdenken bringt.
Mhm. Meinst du eigentlich, Fußball kann aktuell bleiben, wenn da so veraltete Rollenbilder herrschen? Weil ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen alte Schule, irgendwie so ein bisschen zurückgeblieben manchmal.
Ich glaube schon, aber der Fußball muss sich und wird sich verändern.
Mhm.
Und ich glaube, die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass vermeintlich so Durchpressen von alten Schemen mit Macht und ohne Rücksicht auf Verluste vielleicht nicht mehr die absolut beste Variante und möglich sind. So, da wird auch mal mittlerweile Nein gesagt. Und nochmals, wiederhole mich gefühlt hier, ist immer noch im Kontext gesehen noch nicht perfekt, aber der wird sich verändern. Er muss sich vor allem verändern. Aber das ist ganz normal, sind die Zeichen der Zeit, dass diese Entwicklung stattfindet.
Ja, Entwicklung braucht Zeit, das verstehe ich schon. Ich bin nur manchmal ein bisschen ungeduldig auf jeden Fall auf diesen Ebenen. Was wünschst du dir so für die Zukunft bei dem Sport? Und was wünschst du dir für deine persönliche Zukunft? Vielleicht ist es ja auch was,
ja, okay,
was du
fange ich persönlich an. Okay, ist vielleicht gut. Einfacher für mich, drüber zu sprechen. Ich wurde gefragt, wenn ich mich entscheiden müsste, nach der Karriere, was gesagt werden würde, Fabian Rehse, der herausragende Fußballer oder Fabian Rehse, der durchschnittliche Fußballer, aber er hat den Fußball verändert. Welche Option ich mir auswählen würde. Und es ist eine sehr schwere Frage. Und ich habe da viel danach, nachdem der Herr mich gefragt hat, drüber nachgedacht. Und ich habe damals auch schon so geantwortet wie jetzt. Ich würde mich dafür entscheiden, der durchschnittliche Fußballer, mit der was verändert hat. Weil, wie du auch gesagt hast, Geld ist nicht die Antriebsfeder, Ruhm ist nicht die Antriebsfeder, sondern ich glaube Erfüllung und Zufriedenheit. Wir tun alle den ganzen Tag oder Stunden am Tag etwas für ein Gefühl.
Mhm.
Wir gehen ins Café, um ein Gefühl zu haben. Wir gehen auf ein Konzert, wir machen einen Podcast oder wir machen unseren Job, um ein Gefühl zu haben, Erfüllung zu spüren. Und wenn wir dabei noch Leute inspirieren können und was verändern können, würde ich sehr zufrieden sein. Und deshalb würde ich das als Ziel nehmen, einen Teil zu verändern und beziehungsweise Leute zu ermutigen und zum Nachdenken zu bringen. Das wäre mein großes Ziel. Und diesen Sport zu einem noch individuelleren Sport, zu einem offeneren Sport, zu einem diverseren Sport zu machen und verschiedene Charaktere zu haben und auch einfach sich aus diesem eingefärbten Blick zu lösen und zu sagen, okay, ich bin bereit, einfach mal andere Perspektiven anzunehmen und danach trotzdem zu entscheiden, wofür ich mich entscheide, aber einfach gespannt zu sein, was zu erleben und nicht den Einheitsbrei immer und immer wieder zu sehen.
Voll schön. Sehe ich auch für die Zukunft. Hoffe ich auf jeden Fall total.
Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft, wenn du einen hättest?
Also wenn ich jetzt aus dem Bauch entscheiden müsste, dann wäre mein erster Gedanke, dass ich hoffe, dass die Welt einfach empathischer wird, dass die Welt offener wird, dass es mehr Frieden gibt und dass wir einander einfach so akzeptieren können, wie wir sind. Und ich habe voll das Bedürfnis, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, eben auch meine Vorbildfunktion dafür zu nutzen. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, G-Sport zu machen und auch über Themen zu sprechen, die nicht so easy sind. Ich könnte mich für den leichten Weg entscheiden und einfach, Geld verdienen, meine Social-Media-Präsenz nutzen für Werbung und so weiter. Aber es macht mir Spaß, diesen Beruf auszuüben, aber trotzdem versuche ich, so eine Sinnhaftigkeit darin zu sehen. Und genau, deswegen finde ich solche Gespräche wie heute total wichtig und bringen mir total viel. Und ich hoffe, dass ich das in Zukunft noch mehr machen kann und meine Vorbildfunktion einfach für etwas Positives nutzen kann.
Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall mach's so weiter, weil das ist, glaube ich, egal in welcher Branche, und das ist ganz spannend. Du lernst Leute kennen, die vielleicht auch Licht auf sich scheinen haben und es nutzen. Und es ist sehr inspirierend, da auch mal in diese Welt einzutauchen und zu schauen, okay, es gibt einem selber ja auch Mut, dass man eben nicht so ein Einzelkämpfer ist, sondern dass man sich vereint und dass da draußen Leute gibt, die da auch für einstehen und sagen, sie wollen was verändern. Und das Thema, was du eben gesagt hast, Empathie, ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, dass man einfach mehr Mensch wird.
Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Unsere G-Tipps. Ich habe jetzt nur noch eine kleine Rubrik, und zwar die G-Tipps. Und das ist etwas, was wir den ZuhörerInnen mitgeben zu dem Thema. Und ich habe die Frage, wie kann ich einschreiten, wenn ich Unrecht beobachte? Könntest du den ZuhörerInnen da irgendwas mitgeben?
Ist natürlich situationsbedingt.
Voll.
Aber ich glaube, das gesprochene Wort und der Respekt ist ganz wichtig in der Situation und auf die Person zugehen, respektvoll und ohne extrem wertend, sondern vielleicht mal eine Gegenfrage zu stellen, wie es vielleicht in der Perspektive von dem Gegenüber wäre, wenn er das erfahren würde. Es hilft mir eigentlich immer, sich da versuchen reinzuversetzen und das ein bisschen zu reflektieren, was da gerade passiert ist. Und meistens ist es dann so, dass das ganz schnell aufgelöst werden könnte.
Finde ich voll gut. Ich habe auch mit Maxi Mund über Männlichkeit hier bei G-Spot gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie er jemanden ansprechen würde, wenn jemand etwas Homophobes sagt. Da meinte er, einfach so, eine Gegenfrage stellen, so, und wieso ist das jetzt lustig? Wieso hast du das jetzt gerade gesagt? Also wirklich sich vielleicht sogar dumm zu stellen und die Person auch dann auflaufen zu lassen damit. Und das hat mir auch voll geholfen, bei solchen Situationen jetzt auch etwas parat zu haben, um sofort zu agieren.
Ja, also sehr spannend. Ja, ich habe auch immer mit den Fingernägeln, als ich dann drauf angesprochen worden bin und ich gemerkt habe, die Energie war eher so ein bisschen verachtend. Und dann wurde gefragt, wieso? Ja, wieso nicht?
Ja.
Und dann wurde drüber nachgedacht. Vielleicht nicht in dem Moment, und es wurde auch meistens nicht eine Antwort gesagt, wurden noch Gründe gesagt. Aber wenn der Gegenüber vielleicht nach Hause geht, wird drüber nachgedacht und hat mir ja schon was erreicht.
Voll schön. Dankeschön. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du zu diesem wichtigen Thema Haltung auch so viel machst und dich auch traust, so zu sein, wie du bist. Schätze ich sehr. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier zu sein.
Danke, dass ich hier sein durfte und die Zeit mit dir haben durfte, über dieses wichtige, glaube ich, Thema zu sprechen.
Danke sehr. Und auch danke an all die ZuhörerInnen da draußen. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auch auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, also Instagram, TikTok, YouTube und so weiter. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die Folge fandet und ob ihr für die nächsten Wochen auch Wünsche habt mit Gästinnen, Themen und so weiter. Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt, G-Spot. Bis nächste Woche. Bye.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Lange.